Es ist wahrscheinlich bei allen Menschen ziemlich gleich. Als wirklich können wir nur das begreifen, was wir sehen. Und das übertragen wir natürlich auch auf Gott. Unsichtbarkeit, das steht für, das gibt es nicht. Was ich nicht sehe, das ist irgendwie jedenfalls nicht so real. Und was ich sehe, das gibt es. Klar, im Kopf kann sich jeder sagen, dass diese Logik nicht so ganz stimmig ist. Denn ich weiß, dass alles, was sichtbar ist, das vergeht. Das ist der Preis aller Sichtbarkeit. Manches vergeht in wenigen Augenblicken und wenigen Stunden und manches braucht Jahre oder gar Jahrtausende oder Millionen. Aber das ist das Gemeinsame. Alles, was sichtbar ist, ist vergänglich und stirbt. Allein diese Tatsache, wie er unbestreitbar ist, müsste uns schon dazu führen, dass die Forderung, dass Gott nur real ist, wenn ich ihn sehen kann, ein Widerspruch in sich selber ist. Aber es ist ja nicht der einzige Fall, wo die Logik für unser Leben fast überhaupt keine Bedeutung hat. Das Leben ist überhaupt nicht logisch und logisches Denken spielt im Leben viel weniger eine Rolle, als wir manchmal vorgeben. Und es ist uns auch nicht lieb. Das Leben ist widersprüchlich und wir denken das eine und tun das andere und es passt überhaupt nicht zusammen und wir finden noch gar nichts dabei. Das ist nur für Schaufenster. Da versuchen wir, die Dinge logisch zu sortieren und so zu tun, als ob das irgendeine Beziehung zu unserem Leben hätte. Aber wenn man dann hinten reinschaut in die Wirklichkeit des Lebens, da geht es wirklich turbulent zu. Und deshalb ist das verständlich, dass wir auch in der Frage nach Gott nicht sehr gedankenkonsequent leben. Es wäre ein bisschen einfacher, wenn wir stärker auf unsere Logik hören würden. Dann wäre wenigstens, obwohl gefühlsmäßig, das kann ich gar nicht anders sagen, also es ist einfach so, was ich nicht sehe, dass da muss ich erst was im Kopf vornehmen, um mir vorzustellen, dass das trotzdem da ist. Das ist unwillkürlich, lasse ich mich beeindrucken von dem, was, ist auch bei Christen ja so, nicht, was wir alles in der Gegenwart Gottes hinkriegen und fertigbringen und wirklich tun, obwohl er doch da ist, das geht auf keine Kuhhaut. Das schämen wir uns gar nicht, würden wir in der Gegenwart eines anderen Menschen nie tun. Die allein die Sichtbarkeit, sichtbare Anwesenheit eines anderen Menschen verhindert Dinge zu tun, die wir in der Gegenwart des unsichtbaren Gottes ohne Schwierigkeiten tun. Das zeigt, wie Sichtbarkeit und Wirklichkeit bei uns so zusammenwirken. Das ist das eine Problem. Das andere Problem mit dem verborgenen Gott ist ja, dass auch da, wo wir wissen, dass er lebt, leiden darunter, dass sein Handeln so oft so rätselhaft ist. Und dass ich nicht sehe, wie er in dem Geschehen drin ist. Und was er jetzt vorhat und was von ihm ist und wie das zusammengehört. Das Handeln Gottes ist verborgen. Sein Zulassen und sein aktives Wirken, wer durchschaut's? Nun, so verbindet das alle Menschen miteinander, dass wir in einer ziemlichen Hilflosigkeit der Wirklichkeit gegenüberstehen oder dem Schicksal, wie man dann so sagt. Das ist das Geschehen, das so übermächtig übereinkommt, einen verletzt, einem Angst macht. Man kann es nicht so richtig greifen, man kann es nicht beeinflussen. Man steht in totaler Hilflosigkeit. Ein scharfer Beobachter unserer Zeit und ein radikaler Kritiker der Religion war der Begründer der Tiefenpsychologie, Sigmund Freud. Er hat eine kleine, aber sehr wirkungsvolle Schrift geschrieben, die heißt Von der Zukunft einer Illusion. Und da räumt er so richtig auf, wie das mit der Religion ist. Und er sagt, das ist mit der Religion genau so. Wir stehen alle vor dieser Überforderung eines Schicksals, das wir nicht bewältigen können, das uns Angst macht, das uns irgendwie bedroht. Und wir haben alle die Sehnsucht, dass wir das namenlose Schicksal irgendwie beeinflussen können. Und um es besser beeinflussen zu können, stellen wir uns jetzt erstmal schon mal vor, dass das kein namenloses Schicksal ist, sondern irgendwie personifiziert. Wir projizieren ein Bild darauf. Und er sagt, er war ursprünglich Jude, kannte also auch das, die Bibel, das Alte Testament, und da wollte er kräftig mit abrechnen und aufräumen, und dann sagt er, ja, das ist so, was macht der Mensch, wenn er sich so ein Bild vorstellt? Das beste Material, das er in sich hat, ist das erste Material, das er sich angeeignet hat. Und was ist das erste Bildmaterial, das er sich angeeignet hat? Als kleines Baby hat er da so ein Riesenwesen erlebt. Und das hatte zwei Gesichter. Das war auf der einen Seite allmächtig fürsorglich und auf der anderen Seite war er so groß und stark und war ihm so hilflos ausgeliefert, dass es zum Fürchten war. Hat's gefürchtet und hat's geliebt. Das war der Vater. Und so nimmt der Mensch, so sagt Sigmund Freud, das Bild, dieses doppelte Bild vom Vater, den man fürchtet und liebt, das er tief in seiner Seele hat, und projiziert es jetzt auf das Schicksal und sagt, das Schicksal ist Gott und Gott muss man fürchten und lieben. Sagt er, das ist aber natürlich alles überhaupt keine Wirklichkeit, sondern es ist nur der Versuch des Menschen aus der Hilflosigkeit, mit den Bildern, die er in seiner Seele hat, irgendwie das Schicksal beeinflussbar zu machen. Und dadurch besser im Leben zurechtzukommen. Ich sage, das ist typisches Babyverhaltensweise, infantil. Und also, wenn man dann größer wird und kapiert, wie das ist, dass das ja alles nur Einbildungen sind, Illusionen, dann legt man das ab und dann weiß man, da ist kein Vater und da ist kein Gott, den ich fürchte und liebe, sondern da gibt es ein Schicksal, das ist manchmal furchtbar und manchmal erträglich. Und da muss ich alleine mit zurechtkommen, Punkt. So, Ende einer Illusion. Das ist das Erwachsenwerden des Menschen, sagt er. Und da ist es eine ganz scharfe These, die im 20. Jahrhundert, aber auch heute noch, eine enorme Wirkung hatte und hat. Und wahrscheinlich auch bei ganz vielen Menschen, die nie den Namen von Sigmund Freud gehört haben, und die Zusammenhänge, die ich gerade so ein bisschen verkürzt dargestellt habe, nie bedacht haben, trotzdem so ähnlich in dieser Weise denkt man. Man hat irgend so ein Bild und das ist irgendwie so vielfältig. Und es ist interessant, dass die Bibel auf ihre Weise radikal religionskritisch ist. Denn das, was am schwersten verdaubar ist bei den Geboten, ist das dritte Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Das zweite Gebot. Gott verbietet in den Geboten, sich eine Vorstellung von Gott zu machen. Das kann man im Kopf verstehen und sagen, ja, es sind ja unsere eigenen Produkte. Es macht ja eigentlich nicht viel Sinn. Es ist ja eigentlich eine Form von Selbstbetrug. Wenn ich mir etwas vorstelle und das an den Himmel projiziere und mir dann selber weismache, das wäre eine Wirklichkeit, an der könnte ich mich festhalten. Da ist ja nichts zum Festhalten, sondern es ist ja alles aus meinem Kopf. Es ist ja mein Produkt und mein Produkt ist ja kleiner, als ich selber bin. Und wie sollte ich mich festhalten können an etwas, das ich selbst geschaffen habe? Das ist da alles ganz unlogisch. Und um uns zu helfen, um uns nicht auf den Leim gehen zu lassen, uns nicht ein Opfer unserer eigenen Einbildung und Lügen, Lebenslügen werden zu lassen, sagt Gott in seinen Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Ja, das ist gut gesagt, aber was soll ich denn machen? Bin ich jetzt total zurückgeschmissen auf meine Lebensangst, Und diese Hilflosigkeit mit dem Schicksal, mit dem ich eh nicht fertig werde, irgendwie muss man doch das beeinflussen und muss man doch einen Weg finden. Nun, das Bilderverbot der Bibel, das uns sagt, seid sehr, sehr kritisch gegenüber den Gottesvorstellungen, die aus euren Seelen kommen. Nicht in der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite, gibt es ganz, ganz wenig Sympathie für Religion. Da müssen wir heute Abend noch mal drüber sprechen. Das verstehen viele Leute überhaupt nicht. Das denken immer, wir müssten da eigentlich froh sein, wenn die Leute überhaupt an irgendetwas glauben. Und es gäbe sozusagen eine große Koalition aller derer, die irgendwie, wie auch immer, an ein höheres Wesen glauben. Das ist ein großes Missverständnis. Ganz und gar nicht ist das eine große Koalition, sondern die Bibel sagt, dass da irgendwas ist, sagt überhaupt noch nichts. Die Frage ist, wer ist Gott? Und kann ich wissen, wer er ist und dass er ist? Oder sind wir einfach diesem Nebel ausgeliefert, in dem wir da alle rumstochen? Die Voraussetzung dieses radikalen Bilderverbotes in der Bibel, das ein befreiendes Angebot ist, damit wir unseren Leben selbstproduzierten Lebenslügen nicht auf den Leim kriechen. Die Voraussetzung allerdings ist, dass Gott sich selbst offenbart. Dass er uns nicht raten lässt, dass er nicht sagt, strengt euch mal an und wer sich genug anstrengt, wird schon irgendwie auf den Trichter kommen und wird schon irgendeine Lösung finden, sondern es gibt keine Lösung. Wenn Gott existiert und sich offenbart, gibt es eine Chance, und zwar auf unserem Niveau offenbart, gibt es eine Chance, dass wir ihn erkennen. Wenn es ihn nicht gibt, ist das klar, dass wir ihn nicht kennen können. Wenn es ihn gibt und er offenbart sich nicht, können wir nichts über ihn sagen. Wir können ihn ahnen, dass es ihn geben könnte aufgrund der Schöpfung, aber wir wissen nichts Verbindliches über Gott. Wie offenbart sich Gott? Die ganze Bibel ist das Dokument der Offenbarung Gottes. Er spricht zu den Menschen, zu Abraham, Isaak und Jakob. Deshalb heißt er in der Bibel der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ein Gott, der sich zu erkennen gibt, indem er sich mit Menschen verbindet. Und dann ein Durchbruch der Selbstoffenbarung Gottes, ein wesentlicher Markstein in der Geschichte der Welt und der Gottesgeschichte mit der Welt, ist die Begegnung mit Mose in der Wüste. Der brennende Dornbusch, er sieht dort einen Dorn, das passiert in der Wüste, das ist so Selbstentzündung, wenn es so heiß ist, dann brennt da schon mal was weg, das ist aber flackert auf und ist dann weggebrannt. Das Besondere daran ist, dass das brennt und brennt und gar nicht zu Ende ist. Und er geht dahin. Und dann hört er die Stimme Gottes. Mose, Mose. Er antwortet, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und dann fragt er ihn, wenn du mich sendest zu Israel, werden sie mich fragen, wer ist Gott? Wie ist sein Name? Was soll ich sagen? Gott sprach, ich werde sein, der ich sein werde. Yahweh ist der Name Gottes. Ich habe einen Freund, der ist Dr. John David, der hat eine fantastische Arbeit in Südindien aufgebaut, mit Leprakranken angefangen, Tausende von Leprakranken Hilfe gebracht, erstaunlichen Erfahrung, gefangen im Karma-Denken der indischen Religionen waren die Leprakranken nicht bereit, Medizin anzunehmen, weil sie hatten gelernt, dass jeder Mensch das erlebt, was er verdient hat. Er wird böses und gutes Karma und er muss das dann ausleben. Und wenn einer in solcher schrecklichen Krankheit wie aus ist, dann hat er das verdient irgendwo in einer früheren Existenz oder in seinem Leben und dann muss er das ausleben. Und eigentlich kann man nur das Überwinden vielleicht in einem anderen, in einer anderen Existenz, kann es einem besser gehen, wenn man sich jetzt total da rein fügt und das, was man verdient hat, nun auch erlebt. Und gefangen in diesem Karma-Denken waren die Kranken nicht bereit, die Medizin anzunehmen, obwohl Aussatz ja heute auch heilbar ist. Und das war Dr. John David, der machte diese faszinierende Erfahrung. Es gab 40.000 Leprakranke im Staat Andhra Pradesh in Indien. Und erst wenn sie berührt waren vom Evangelium von Jesus, sie spürten, ich bin nicht gefangen in ein anonymes Karma-Schicksalsgesetz, sondern Gott ist in Jesus mir so nahe gekommen, ich bin ihm wertvoll und wichtig. Ich bin ein unverwechselbares, einzelnes Wesen, das Gott kennt und das er liebt. Und er hat sich geopfert, um mir zu zeigen, wie sehr er mich liebt. Erst wenn sie das annehmen könnten und ihre eigene Würde begreifen konnten vor dem Schöpfer, dem lebendigen Gott, erst dann wurden sie frei, auch Medikamente anzunehmen und dann Heilung zu erfahren und Rehabilitation. Und das ist ein Wunder zu sehen, wie im Tal der Liebe in diesen Lepradörfern heute das Leben blüht und sich entwickelt. Und so hat er angefangen, mit prostituierten Kindern zu arbeiten. Und jetzt ist er da dabei, mit den Kindern, die in den Steinbrüchen Sklavenarbeit tun, zu arbeiten, um sie rauszuholen aus den Teufelskreisen und ihnen ein Leben mit Würde zu geben. Ein wunderbarer Mann. Und immer wenn er bei uns war und etwas gesagt hat und ich ihn gebeten habe, ein Wort Gottes uns zu sagen, dann ging er auf das Pult und zog seine Schuhe aus. Stand er da immer so neben seinen Schuhen, ne, auf Socken. So. Und dann hat man gedacht, das sind aber komische indische Sitten, das sind gar keine indischen Sitten. Zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Gott ist gegenwärtig. Bei Mose zu zeigen, das Schuh ist im Orient ein, ist bei uns nicht so, deshalb ziehe ich es immer wieder an. Jetzt kriege ich kalte Füße. Der Schuh ist im Orient ein symbolisches Instrument der rechtlichen Besitzergreifung. Wenn man ein Land einnimmt, wirft man den Schuh darauf oder betritt das Land mit dem Schuh. Das ist eine sehr symbolträchtige, juristisch verbindliche Geste. Die Schuhe auszuziehen heißt, der Boden gehört Gott und ich gehöre ihm. Hier habe ich keinen Besitzanspruch. Ich erzähle Ihnen das, nicht um in Folklore zu erläutern, das ist auch interessant, sondern um zu sagen, was wir heute Morgen hier machen, wenn wir über Gott reden, ist nicht, dass ich Ihnen eine Theorie erkläre, wie man eine Theorie von den grünen Männchen auf dem Mars erklären kann, sondern wir reden über Gott und tun das in dem Bewusstsein seiner heiligen Gegenwart. Wir tun das, indem wir sozusagen die Schuhe ausziehen. Denn der Boden, den wir betreten heute Morgen, ist heiliges Land. Das ist die große Chance. Sie mögen vielleicht sagen, für mich ist das alles noch gar nicht ausgestanden, ob Gott so da ist, wie du das sagst und wie er das hier so bezeugt. Für mich ist das eher ein Zweifel. Ich sage, das ist unser gemeinsamer Grund. Das ist unsere gemeinsame Chance heute Morgen. Ich rede nur über Gott in der Gewissheit, dass er selber da ist. Das ist die trostloseste Unternehmung, die man sich denken kann. Über Gott zu reden und Gott schweigt. Über Gott zu reden und Gott ist abwesend. Es ist das trostloseste, was es gibt, einem Menschen Gott nahe bringen zu wollen und Gott ist nicht da. Damit Sie völlig klar sehen, ich glaube nicht, dass meine Argumente Ihnen den Glauben an Gott ermöglichen können. Sie können nur Gott glauben, wenn er Sie anrührt, wenn Sie ihm begegnen. Das ist unsere gemeinsame Chance, meine und Ihre Chance, dass er sich unser erbarmt heute und das, was ich sage, gebraucht in seiner gnädigen Barmherzigkeit, und ihnen etwas damit von seiner Wirklichkeit zu verdeutlichen. Wenn er das nicht tut, ist alles umsonst. Und dass, wenn sie in ihrer Frage, in ihren Zweifeln und ihrer Sehnsucht nach Gott sich ausstrecken, dann ist ihre Chance, dass Gott schon längst da ist und sie anrührt. Und vielleicht ist das, was ich jetzt noch sagen kann, heute Morgen, etwas eine Wegbereitung, ein besseres Verstehen, ein etwas besseres Vorbereiten für diese Begegnung. Aber auf diese Begegnung setzen wir heute Morgen. Dass der verborgene Gott da ist und uns anrührt. So wie bei Mose. Er offenbart sich als ein Gott, der ein Gott in Beziehung ist. Es ist verrückt, wie die Worte da so sind. Wir sagen, Gott ist absolut. Nein, Gott ist nicht absolut. Absolut heißt losgelöst. Gott ist eben kein Gott, der losgelöst sein will. Gott ist ein Gott, der in Beziehung sein will, in Relation sein will, der relativ sein will. Das heißt, in Beziehung sein. So fängt das erste Gebot an. Ich bin Jahwe, dein Gott. Er sagt dem Volke Gottes zu, das er erwählt hat, in Abraham, Isaak und Jakob, in Mose aus der Knechtschaft geführt habe, dein Gott bin ich. Ich bin der Gott, den du ansprechen darfst. Deshalb zeige ich dir, gebe ich dir meinen Namen, so wie man einen anderen Namen, Adresse und Telefonnummer gibt. Das ist die Aufforderung, ruf mich an, du darfst, ich möchte mit dir in Beziehung sein. Und diese Beziehung ist nicht nur an sich, sondern sie ist geschichtlich in dieser Welt der Tische und Bänke, der Tränen und der Lacher verwurzelt. Deshalb sagt er, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt hat. Das heißt, er gibt sich zu erkennen, nicht indem er sozusagen aus dem Jenseits mal rüberruft und sagt, hallo, hier bin ich, es gibt mich wirklich. Sondern er gibt sich zu erkennen, indem er eingreift in die Geschichte und das Volk Israel rettet aus der Tyrannei in Ägypten in jener Nacht, in der die Erstgeburten in Ägypten geschlagen werden als Gericht über die Gottlosigkeit, Israel verschont wird unter dem Zeichen des Pessachlammes, an des Blutes des Pessachlammes, an den Türen der Israeliten und dann unter dem Wunder und der Stärke Gottes rausgeführt wird aus Ägypten, durch das Meer geführt wird, in die Freiheit, durch die Wüste ins verheißene Land. Darin gibt sich Gott zu erkennen, nicht nur, dass er redet durch Propheten, sagt, dass er ist und was er will, sondern er handelt in der Geschichte, rettet sein Volk, führt es durch die Wüste, führt es zu seinen Zielen. So gibt sich Gott zu erkennen. Es bleibt aber dabei, obwohl sich Gott so zu erkennen ist, bleibt er der unsichtbare Gott. Und da liegt die Schwierigkeit. In der ganzen Geschichte der Israels, die ganze Bibel ist eine einzige, nicht abreißende Kette von Versuchen des Volkes Israel, irgendwie mit der unbefriedigenden Situation zurande zu kommen, nur das Wort Gottes zu haben, nur die Erfahrung, dass er in der Geschichte handelt und immer wieder redet durch sein Wort, durch Propheten, aber auch durch die Schrift dann, das ist ihm nicht genug. Wir haben eine tiefe Sehnsucht, etwas zu sehen. Und kaum haben sie den Bund am Sinai mit Gott geschlossen und seine Wegweisung bekommen, da sind sie schon dabei und machen ihre eigene Lösung. Sie sagen zu Aaron, als Mose auf dem Sinai ist und lange wegbleibt, da 40 Tage, da wissen sie nicht, was so wird, da sagen sie, wer weiß nicht, was aus diesem Mann geworden ist und wo das überhaupt ist und das überhaupt mit einem Gott, den man nicht sehen kann, das ist doch nichts fürs praktische Leben. Wir wollen Jahwe, nicht, sie wollen den gleichen Gott, sie wollen nicht irgendeinem anderen Götzen folgen. Wir wollen Jahwe ein Fest feiern, sagen sie. Wir wollen Jahwe ein Fest feiern. Der sich geoffenbart hat, der uns befreit hat, dem wollen wir ein Fest feiern. Und mach uns ein Stierbild. Und dann opfern sie. Jede Religion hat Opfer und sie sparen überhaupt nicht. Da wird der ganze Goldschmuck wird investiert. Ein Riesenvermögen kommt zusammen, aus dem man das dann eingeschmolzen wird und wo so ein Stierbild draus gemacht wird, so ein goldenes Kalb. Und die Vorstellung war nicht, dass sie sagen, das ist jetzt unser Gott und das beten wir jetzt an. So bescheuert waren die auch nicht, sondern die Vorstellung war eher so, das ist sozusagen das Postament, das ist sozusagen der Schemel und darauf stellen wir uns unsichtbar gegenwärtig Jahwe, den geoffenbarten Gott, vor. Aber warum das Stierbild? Es ist immer der Versuch des Menschen, sich Gott so vorzustellen, wie er einem nahe ist. Und das Stierbild ist das Symbol der Fruchtbarkeit. Und das kann man sich vorstellen. Gott, das ist die lebenschaffende Kraft der Fruchtbarkeit. Und jetzt wird ein Gottesdienst gefeiert mit allen Zubehör, der dazu passt, mit Sex und Saufen. Und weil das ist Vitalität und so. Der Gottesdienst kriegt jetzt genau die Zubehör, die Erkennungszeichen, die zu diesem Gottesbild passen. Die Geschichte geht dann schrecklich aus im Gericht Gottes, aber es geht dann immer weiter. Sie kommen ins Land, da sind die Baal. Baal heißt eigentlich nur Herr, ist auch ein Fruchtbarkeitsgott. Oder die Asherah, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Das liegt immer ganz besonders nah. Das Lebenskraft, Geschlechtskraft, Triebkraft. Das ist so die Lebensdynamik und irgendwie stellt man sich dann Gott so vor, wie das neues Leben daraus wird und entsprechend wird dann Religion gebastelt. Die Vergötzung Gottes ist die permanente Versuchung des Volkes Israel in seiner Geschichte. Dauernd die Auseinandersetzung damit. Und das ist bis heute nicht anders. Im Christentum, die Vorstellungen von Gott haben fast überhaupt nichts mit der Bibel zu tun. Wenn man fragt in Deutschland, wer Gott ist, und viele haben ja, die meisten glauben ja irgendwie an Gott und haben eine Gottesvorstellung. Nur diese Gottesbilder haben fast überhaupt nichts mit dem zu tun, wie sich Gott selber offenbart hat, sondern sie spiegeln wieder, ja, wie Sigmund Freud das gesagt hat, wie wir uns so Gott zusammenreimen, wir suchen nach Bestätigung. Religion soll uns bestätigen. Gottesbilder sollen uns stärken. Wir haben also alle Schwächen und Defizite und wir brauchen Krücken, die uns stützen und wir stellen uns Gott so vor, wie er uns bestätigt. Wir wollen nicht kritisiert werden. Wir wollen keinen Gott, der uns querkommt. Wir wollen einen Gott, der uns hilft, der uns segnet. Wir machen die Politik und Gott soll seinen Segen dazu geben. Er soll die Stütze sein in unserem Leben. Und deshalb haben wir Gottes Vorstellungen, die uns in den Kram passen. Ein Baal, ein Kalb, das ist natürlich nicht, das stört einen beim Ehebruch überhaupt nicht, weil es natürlich der Gott der Triebe ist und dieser Gott hat ein tiefes Verständnis dafür, dass ein Mensch auslebt, was er an Leidenschaften in sich hat. Da wird es nie einen Konflikt geben, natürlich. Der wird auch keinen Konflikt machen, wenn ich im Geschäftsleben unsaubere Sachen mache, um mich zu bereichern. Weil der Gott des Lebenstriebes und der Fruchtbarkeit ist der Gott der Bereicherung. Dass es mir besser geht, dass ich mehr habe, das liegt ganz im Wesen dieser selbstgemachten Gottheit. Deshalb dienen wir ihm gerne, weil er uns in unserem Verhalten bestätigt. Und der Gott der Bibel, den wir nicht sehen, der uns sein Wort gibt, der in der Geschichte die Geschichte eingreift, der sich einmischt in unsere Alltagsverhältnisse, sodass es auch wehtut, der passt uns nicht in den Kram, den blendet man aus. Gott offenbart sich in der Geschichte. Das macht ihn so missverständlich. Aber es ist doch die einzige Chance. Denken Sie an Arnos Ameisengeschichte. Ich kann Gott nicht erkennen. Ich bin nicht Gott. Ich kann nur Gedanken steigen lässt. Und man endet dabei, obwohl man es Gott nimmt, immer nur bei sich selber. So, jetzt muss man wählen irgendwo. Es passt uns nicht, es gibt ganz starke Triebe in uns, die sagen, so möchte ich mir Gott vorstellen. Aber zum Beispiel gehört ja zu der Gottesvorstellung auch, ich meine, es ist nicht nur, dass man sich irgendwelche Bilder von Gott macht und Modelle entwickelt, sondern zu dieser, die eine der stärksten Gottesvorstellungen und Projektionen ist ja der Atheismus. Das kann ich am besten noch verstehen, denn so wie wir leben, haben wir ein hohes Interesse, dass es Gott nicht geben möge. Denn wenn es ihn wirklich gibt, dann weiß jeder, das stört meine Kreise. Dann, wenn es ihn gibt, unabhängig von meinem Denken, dann wird das mein Leben betreffen und verändern. Da ich das aber nicht will, dass sich irgendetwas verändert, habe ich ein hohes Interesse daran, dass es Gott nicht gibt. Es ist ein ganz, ganz starker Glaube, der mit Entschiedenheit vertreten wird. Gott, es gibt keinen Gott. Darauf muss man dann leben und sterben. Es ist eine Projektion des Menschen, dass er das Nichts seiner Seele in den Himmel projiziert und nichts dort hat. Ist auch ein Wunsch, ein Wunschdenken. Jetzt fragen Sie, wie kann ich denn Gott erkennen? Vielleicht fragen Sie das. Ich bitte Sie, so zu fragen, weil sich abzufinden mit so einem unklaren Gemauschel, das ist nicht hilfreich, obwohl es bequem ist. Es ist schon ein bisschen anstrengend, wirklich nochmal konsequenter zu denken. Es liegt nicht nahe. Man kann sich auch treiben lassen und sagen, jeder Tag hat so viel Mühe und so viel Freuden, dass man abends müde genug ist, um einzuschlafen und sich den Luxus von zusätzlichen, grundsätzlichen Gedanken nicht mehr leistet. Da muss man sich schon ein bisschen wachretten. Das ist die Chance einer solchen Woche, dass man Raum geschaffen hat dafür, sich selber auch, Sie haben ja auch da Entscheidungen getroffen, wirklich Spielraum und Bewegungsraum sich zu schaffen, um manche Frage nochmal etwas gründlicher nachzudenken. Dazu möchte ich Ihnen gratulieren. Deshalb möchte ich Sie versuchen mitzunehmen, wie kann ich denn jetzt Gott erkennen? Ich habe jetzt hier bisher beschrieben, wie die Bibel das sagt, dass Gott sich zu erkennen gibt und warum er uns die selbstproduzierten Bilder verbietet, also als eine Hilfe sagt, komm, blüch dich doch nicht, du hast das nicht mehr nötig. Es gibt Gottes Selbstoffenbarung, du darfst wissen, wer er ist, deshalb brauchst du diese eigene Produktion nicht mehr zur Selbsttäuschung. Aber das ist ja jetzt erstmal nur die These. Jetzt möchte ich ja gerne wissen, kann ich das für mein Leben selber wirklich erkennen? Und das ist jetzt der nächste Teil, den ich noch anpacken will. Das, was Gott in Israel getan hat, sich konkret in der Geschichte zu erkennen gegeben hat im Volke Israel, das hat durch das Volk Israel dann eine Ausweitung global bekommen. In dem Augenblick, als die Schlüsselfigur des Volkes Israels, der Messias Israels, Gottes Schlüsselfigur, Jesus kommt und in ihm alle Völker Gott erkennen können. Dann sagen Sie, hat Jesus das eigentlich wirklich so behauptet? Es gibt Leute, die sagen, das ist ihm angedichtet worden, er wollte die Kranken geheilt und er wollte die Verhältnisse verbessern, aber dass er dann so Gottes Sohn ist und Gott ist, das haben die Christen nachher ihm angedichtet. Nur zu Ihrer Information will ich Ihnen sagen, das können Sie selber im Neuen Testament auch nachlesen, nehmen Sie sich mal ein paar Stunden Zeit, forschen Sie das nach, wie Jesus von sich selber geredet hat. Ich bin immer wieder erstaunt, dass selbst gestandene Christen, die die Bibel einigermaßen kennen, damit überhaupt nicht vertraut sind. Wir können ja mal testen, wie das im Augenblick bei Ihnen ist. Jesus hat, es gibt mehrere Ausdrücke zur Beschreibung, wer Jesus ist. Da wird der Messias genannt, also der Gesalbte, der Christus, das ist das Gleiche auf Griechisch. Der Gesalbte Gottes heißt das, also Gottes König. Die Schlüsselfigur, der Sohn Gottes, das heißt, er ist ganz und gar der Gehorsame, der in einzigartiger Verbindung mit dem ewigen Vater steht. Und dann gibt es einen Ausdruck, den die wenigsten richtig verstehen. Der heißt Menschensohn. Und Menschensohn verstehen, wenn man das so liest, verstehen die meisten, wenn man es im Neuen Testament liest, als eine etwas umständliche Umschreibung, dass Jesus Mensch gewesen ist, also die menschliche Seite von Jesus im Gegensatz zu seiner Hoheit, dass er der Gottessohn war. Und das ist völlig falsch. Das müssen Sie vergessen. Denn jeder Jude hat das verstanden, weil die natürlich ihre Bibel kannten. Und sie wussten, dass in den Propheten, beim Propheten Daniel, im Kapitel 7, Vers 13 und 14, in der Vision steht, dass Daniel sagt, und ich sah einen, der war, wie einer sieht, die Vision des Weltgerichtes, wie Gott, der ewige Gott, die Völkerwelt ruft und richtet. Und dann heißt es, ich sah einen, wie eines Menschen Sohn, der kam mit den Wolken des Himmels, und dem übergibt Gott dann die Weltregierung und das Weltgericht.
Der Generalbevollmächtigte Gottes, der Weltrichter und Weltherr, ist der Menschensohn, der kommt mit den Wolken des Himmels. Die Wolken des Himmels sind in der Bibel so eine bildliche Ausdrucksweise für diese Nahtstelle zwischen unsichtbarer Wirklichkeit Gottes und raumzeitlicher, sichtbarer Welt, in der wir leben. Diese Wolke taucht dort immer auf. Das ist eine geheimnisvolle Beschreibung für diese Nahtstelle. Und da kommt die Formulierung immer vor, der Menschensohn, der Weltrichter, der kommt am Ende der Zeit zum Gericht, der kommt mit den Wolken des Himmels, wird die Menschheit richten. So, und jetzt gibt es 70 Mal im Neuen Testament diesen Ausdruck Menschensohn. Und die allermeisten dieser 70 Stellen sind Worte, in denen Jesus von sich selber redet. Wenn er selber seinen Anspruch und seinen Auftrag beschreibt, dann redet er von sich als dem Menschensohn. Er heilt einen Gelähmten, vergibt ihm zuvor die Sünden, sodass die Leute sich ärgern. Und dann sagt er, damit ihr wisst, dass der Menschensohn, in Klammern der Weltrichter und Weltherr, Macht hat, Sünden zu vergeben auf der Erde. Darum spricht er dann, sei geheilt. Weil die Leute, Kritiker sagen, nur Gott kann Sünden vergeben. Was maßt er sich an? Ja, sagt Jesus. Hier ist Gott, der Weltrichter und Weltherr in Person. Oder er sagt, als Petrus bekennt, dass er der Messias ist, dann sagt er, ja, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann fährt er fort, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden, leiden und sterben und auferstehen. Der Menschensohn Weltrichter ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für die vielen zu geben. Das heißt, die Pointe ist immer, wer ist der? Er ist der Weltrichter und Weltherr, der Menschensohn. Und dann sagt er, dass er am Ende der Zeit der Menschensohn kommen wird mit den Wolken des Himmels und wird die Völker richten. Matthäus 24 und 25 und immer wieder. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht aufschlagen. Ich wollte nur sagen, die Frage, wie hat Jesus sich selber verstanden, wird im Neuen Testament total eindeutig beantwortet. Jesus tritt auf mit dem Anspruch, dass er der Menschensohn ist, dass in ihm Gott den Generalbevollmächtigten, den Weltrichter und Weltherrn, an dem die gesamte Geschichte sich entscheiden wird, jetzt schickt mit der ganzen Vollmacht. Davon hängt dann auch ab, warum dieses Kreuz so bedeutungsvoll ist. Denn die Römer haben Tausende gekreuzigt. Und das war eine bekannte Hinrichtungsart der Römer für Nicht-Römer ausschließlich, um sie zu schänden. Und es sind Leute natürlich viel, viel qualvoller am Kreuz gestorben als Jesus. Nicht das Wie des Sterbens macht die Bedeutung des Kreuzestodes aus, sondern einzig die Frage, wer ist der? Wer ist der, der da stirbt? Es ist der Weltherr und Weltrichter selber, der an die Stelle geht, an die ich gehöre, das Gericht trägt. Nur er kann das. Das kann doch gar kein anderer. Niemand, auch wenn er es wollte, kann das tun. Er geht an diese Stelle. Hier ist Gott selbst zu erkennen. Im Gekreuzigten sehe ich die Heiligkeit Gottes in seinem radikalen Nein gegen das Unrecht. Und an gleicher Stelle im Gekreuzigten sehe ich die leidenschaftliche Liebe Gottes, die uns nicht aufgeben will, die so weit geht, dass er die gesamte Herrlichkeit des Weltherrn und Weltrichters in den Dreck, in Blut, in Sterben gibt, in die Gottestrennung, damit ich mit ihm versöhnt werden kann, damit ich frei bin. Er trägt das Urteil, das über meinem Leben steht, damit ich frei sein kann. Das ist deshalb so, weil er der Weltherr, der Menschensohn, der Weltherr und Weltrichter ist. Ja, ist das so? Sagen Sie, das ist eine Behauptung. Wenn das da steht, heißt das noch lange nicht, dass das so ist. Dass das so ist, hängt nicht davon ab, ob ich das so deute oder erkläre oder ob Sie dem zustimmen oder ob der Paulus das so meint, der Johannes oder irgendwelche Theologen, sondern dass das so ist, wird entschieden anderthalb Tage danach, am dritten Tage nach israelitischer Zählung, als Gott den Gekreuzigten auferweckt. Da sagt er, der ist die Schlüsselfigur. Gott setzt sozusagen den Stempel der Gültigkeit über Reden, Leben, Leiden und Sterben des Jesus von Nazareth und sagt, er ist der Weltrichter und Weltherr. Er ist die Lösung. Er tritt an die Stelle, die ihr habt. Er ist deshalb das Sühneopfer und die Stellvertretung in Person. Er schafft das Leben und die Gerechtigkeit und den Frieden mit Gott. In ihm erkennen wir Gott. Deshalb ist es ein bisschen putzig die Frage zu sagen, reicht es nicht, wenn wir an Gott glauben, warum müssen wir doch das mit Jesus nennen, das teilt doch so, wenn wir alle an Gott glauben, ist das doch viel einiger, können wir alle Religionen, die auch an Gott glauben, im Monotheistischen wenigstens zusammenfassen. Das ist putzig, das ist unser. Wie wollen Sie denn an Gott glauben? Gott, G-O-T-T, das ist ein Wort. Das ist ein Wort wie ein Behälter, den jeder mit seinen eigenen Vorstellungen füllt. Wir wissen nichts von Gott, es sei denn, er offenbart sich uns. Wir sind total angewiesen. Ich kann nur so viel über Gott sagen, wie er sich handelnd und redend gezeigt hat in dieser Welt. Und wo er sich nicht gezeigt hat, nicht zu erkennen gegeben hat, muss ich schweigen. Da gibt es auf 1000 Fragen keine Antworten, da weiß ich nichts. Es bleiben ganz große Reste. Auch nachdem Gott sich offenbart hat. Paulus erklärt das im Römerbrief, wie Gott sich in Christus offenbart hat, wie er uns verbindet mit Gott. Aber zum Schluss in Römerbrief Kapitel 11, nachdem er noch die Geschichte Israels abgehandelt hat und gesagt, wie Gottes Pläne damit sind, er erklärt ganz viel, wie Gott sich verbindlich zu erkennen gegeben hat. Aber zum Schluss sagt er, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gottes ihm vergelten müsste? Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Es bleibt Teilwissen. Wir dürfen ihn kennen in Jesus. Aber das heißt nicht, dass wir alles über Gott wissen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, wenn wir verwandelt werden in die neue Welt Gottes. So sagt die Heilige Schrift. Jetzt ist unser Erkennen Stückwerk. Jetzt bleiben große Bereiche der Verborgenheit. Aber Gott hat sein Herz gezeigt, er hat alles uns von sich selbst zu erkennen gegeben, was wir brauchen, um zu leben und zurechtzukommen und dies Leben zu bewältigen. So zeigt sich Gott in Jesus. Aber wie kann ich das für mich gewiss machen? Ein großer Theologe hat einmal den Satz gesagt, Gott gegenüber ist Erkenntnis und Anerkenntnis seiner Herrschaft, ein und derselbe Akt. Den Satz will ich Ihnen erklären, weil er wichtig ist. Wie kann ich denn Gewissheit kriegen über Gott? Sehen Sie, es gilt hier der allgemeinen Regel zu folgen, dass das Objekt, das ich erkennen will, die Methode bestimmt. Wenn ich Tiefseefische erforschen will, dann muss ich irgendwie runter ins Wasser. Wenn ich den Mond erforschen will, muss ich irgendwie zum Mond oder jedenfalls hinschauen. Wenn ich Mikroben erforschen will, brauche ich ein Mikroskop. Wenn ich Elefanten erforschen will, muss ich dahin, wo Elefanten sind oder so. Das heißt, das ist die blanke Selbstverständlichkeit, dass ich mich danach richten muss. Wenn ich Mikroskop Elefanten erforschen will, dann kann ich mich nachher nicht beschweren, dass ich relativ wenig über Elefanten erfahre. Ich habe das Falsche, es liegt nicht darum, dass es keine Elefanten gibt, sondern ich habe das falsche Instrument, die falsche Methode gewählt. Das ist im Grunde, das ist ein Witz, das ist nur bei Gott. Da tun wir immer so, als ob man die Erkenntnis über Gott gewinnen müsste, als wäre Gott eine weiße Maus, die man sezieren könnte. So distanziert. Es gibt ja Erkenntnisse, die können wir gewinnen, nur auf Distanz. Kann auch ein anderer für mich machen. Kann ich dort beistehen und kann sehen, wie der die weiße Maus seziert und guckt, was drin ist. Das muss ich gar nicht selber machen. Die Erkenntnisse kann er erarbeiten und ich kann sie als Zuschauer gewinnen. Aber wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, ob Ihr Partner Sie liebt, da können Sie niemand anders beauftragen und sagen, kannst du das mal rauskriegen, ob der mich liebt? Na gut, der kann mit dir sprechen und kann sagen, liebst du die? Dann sagt er, heftig. Dann kommt er und sagt, der hat gesagt, er liebt die heftig. Aber weiß ich denn, ob man ihm glauben kann? Das heißt, in der Erfahrung, Erkenntnis der Liebe und in persönlichen Beziehungen, Personenbeziehungen, da sind wir nicht vertretbar. Das kann Ihnen keiner abnehmen. Das Risiko, die Erkenntnisprozesse müssen schon selber drauf eingehen. Und das kann man natürlich mit dem Verstand prüfen, da gibt es gute Argumente. Aber dann gibt es nichts anderes, als dass man sich investiert und dass man wagt, dass man Vertrauen wagt, sich öffnet und dann so oder so hat man nachher Gewissheit. So oder so. Aber ohne das Vertrauen zu wagen, kriegt man keine Gewissheit, keine Erkenntnis. Das heißt, der ganz normale Prozess ist immer, dass ich Informationen habe, dass ich sie natürlich kritisch prüfe mit dem Kopf, ob das eine Wahrscheinlichkeit hat oder nicht, dass ich dann zu einer Entscheidung komme, ob ich mich darauf einlassen will, ob ich das Experiment der Anwendung machen will oder nicht. Das muss ich ja nicht machen. Wenn ich sage, das mache ich nicht, dann werde ich in meiner Erkenntnis nicht weiterkommen als bisher. Wenn ich weiterkommen will, ob meine Vorstellungen bisher falsch oder richtig waren, muss ich ein Experiment machen. Das heißt, ich muss die Beziehung riskieren. Und dann erfahre ich, was dran ist oder nicht. So läuft das. Wir haben geglaubt und erkannt, sagt der Petrus, dass du der Heilige Gott bist. Wir haben von dir gehört, wir haben dich gehört. Dann haben wir uns entschieden, wir wollen unser Leben von dir bestimmen lassen. Wir sind mit dir gelaufen. Du hast zu uns geredet, du hast unseren Tagesplan bestimmt, du hast unser Leben bestimmt. Wir haben dir vertraut und deinem Wort sind wir gefolgt. Und so haben wir erkannt, dass du die Schlüsselfigur Gottes bist. Das ist ein ganz normaler Prozess, wie überall im Leben bei entsprechenden Objekten. Nur Gott ist eben der Herr. Wenn er Gott ist, ist er der Schöpfer und der Herr. Und er ist nicht ein Gegenstand. Er ist nicht NaCl, nicht eine Chemikalie, die ich analysiere. Er ist nicht ein Stück Holz, das ich analysiere. Er ist nicht mal bei Menschen geben, wissen wir schon, dass wir Erkenntnis nur gewinnen können, wenn wir ihm als Du begegnen und Vertrauen wagen. Sonst können wir eben nicht wissen, ob er vertrauenswürdig ist oder uns liebt. Das wissen wir im Menschen. Wir behandeln deshalb einen Menschen, wenn wir wirklich zur Erkenntnis und Gewissheit kommen wollen, nicht wie ein Stück Holz. Manchmal behandelt man Menschen wie ein Stück Holz. Dann gehen die Beziehungen kaputt. Wenn sie gelingen sollen, müssen wir uns wie ein Du mit Vertrauen und Wagnis und Liebe begegnen und dann Erfahrungen und Erkenntnisse miteinander gewinnen. Das wissen wir, wie wir in dieser Welt die Erkenntnis von Sachwahrheiten und Personenwahrheiten unterscheiden. Jetzt switchen wir aber wieder rum und behandeln, wenn es um Gott geht, ihn wie ein Stück Holz. Ich meine, was man auch immer vom Glauben hält, logisch ist das nicht. Wer auch immer Gott ist, wenn er Gott ist, dann ist er ein Du, dann ist er der Herr, der Schöpfer der Welt. Dann heißt, nur wenn ich ihm in Angemessenheit begegne, habe ich eine Chance, ihn zu erkennen. Und Jesus hat gesagt, wer den Willen dessen tun will, der mich gesandt hat, der wird begreifen, ob ich von Gott bin oder ob ich von mir selbst rede. Das ist genau diese Methode. Das heißt, ich höre das und indem ich mich seinem Willen aussetze, seinen Willen tun will, begreife, erkenne ich, ob er von Gott ist oder ob es nur selbst erfundener Krusch ist. Ich erkläre Ihnen das, um Ihnen den Weg etwas frei zu machen. Das ersetzt für Sie nicht die Gewissheit. Ich habe jetzt nichts anderes getan, als sozusagen auf einer Autokarte mit dem Finger Ihnen die Linie gezeigt von Schwäbisch Gmünd sozusagen nach Stuttgart. So könnte man fahren, um zum Ziel zu kommen. Dadurch, dass ich mit dem Finger über die Karte gegangen bin jetzt und Ihnen das versucht habe zu erklären, sind Sie aber nicht in Stuttgart. Das heißt, das, was ich tun kann, ist, ich kann Ihnen das erklären, wie Jesus den Weg zur Gewissheit beschreibt. Und jetzt kann ich Sie einladen zu sagen, ich bitte Sie, den Weg zu gehen. Ich bitte Sie, den Weg zu gehen. Und wo auch immer das jetzt praktisch wird, wo auch immer Sie anfangen wollen, vielleicht ist das, vielleicht wissen Sie genau, dass es in Ihrem Leben einen Bereich gibt, vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht sind es die Partnerschaften, wo Sie Ihr Leben vor Gott in Klarheit bringen müssen. Wo es darauf ankommt, will ich Gottes Weg vertrauen oder will ich meinen eigenen Vorstellungen vertrauen? Vor den Tagen stand nach einem ähnlichen Abend eine Frau mit Tränen in den Augen vor mir und stellte mir mehrere Fragen und ich merkte, sie tastete sich langsam ran an das Eigene. Und dann sagte sie, sagen Sie mal, sie wollte eigentlich Christus folgen. Und dann sagte sie, sagen Sie mal, kann ich mit einem Mann zusammenleben, mit dem ich nicht verheiratet war, eine ältere Dame? Kann ich mit einem Mann zusammenleben, mit dem ich nicht verheiratet bin? Dann sage ich, warum wollen Sie denn ohne verheiratet zusammenleben? Dann sagt sie, ja doch meine Rente. Ich verliere doch meine Rente, es wird nicht reichen. Ich gesagt, das ist ja bei ganz vielen, längst bevor die jungen Leute auf die Gedanken gekommen sind und verheiratet zusammen zu leben haben, die Älteren seit Jahren und Jahrzehnten dieses Problem. Und sie wusste ganz genau, dass das ein kritischer Punkt war. Und ich musste ihr sagen, ich Ich sage, bei allem Verständnis. Ich habe ein Verständnis dafür, dass Sie gerne wirtschaftlich gute Verhältnisse haben möchten, aber Sie werden entscheiden müssen, ob Ihnen Ihr Geld, das Geld oder Gott, die oberste Instanz ist. Von Gottes Gebot her kann ich Ihnen kein gutes Gewissen machen. Es ist ganz eindeutig, dass Gottes Wort kein Ja sagt zu Ihrer Lebensweise. Es war ihr klar, dass Gott erkennen, jetzt ihn anerkennen heißt, weil er ja der Herr ist, und dass man nichts über ihn Gewisses wissen kann, wenn man die eigentlichen Fragen des Lebens ausklammert. Vertrauen äußert sich nicht dadurch, dass ich in wilder Ehe lebe oder betrügerisch mit meinen Finanzen umgehe, aber dann umso inbrünstiger Halleluja singe. Oder in den Bibelkreis gehe oder wer weiß was alles mache. Da kriege ich keine Gottesgewissheit von. Das ist eine interessante Beschäftigung. Die machen mir auch gefühlsmäßig manches bieten. Aber Gottesgewissheit gibt es nur dadurch, dass ich ihm vertraue. Dass ich sein Wort anwende auf mein Leben und so seiner Wirklichkeit begegne. Es ist immer so, dass ich dem brennenden Dornbusch sozusagen begegne. Und dann heißt es hier, zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, gehört Gott. Es ist heiliges Land. Er hat das Recht auf deinem Leben. Und willst du ihm das geben, das Eigentumsrecht an deinem Leben geben, so dann wirst du erkennen, dass Gott Wirklichkeit ist. Gott ist unsichtbar und wir werden ihn erst sehen, wenn er uns verwandelt in der neuen Welt, in seine Wirklichkeit. Dann wird es keinen Spielraum mehr für Zweifel geben, weil wir wirklich dann sind wie er in seiner Wirklichkeit. Und ihn in ganzer Herrlichkeit erkennen. Solange wir in Raum und Zeit leben, ist Gott unsichtbar. Und wir brauchen die Vergewisserung Gottes, indem er unser Leben anrührt. Und wir ihm vertrauen und so gegen unsere Zweifel, nicht nur am Anfang, sondern immer wieder. Es ist nicht nur am Anfang so, es fängt so an, dass man eine Erstgewissheit gewinnt, zum ersten Mal. Das ist wie ein Durchbruch. Aber Sie werden merken, es wird im Leben immer, immer gehen, wenn Sie sich entfremden, wenn plötzlich Dinge zwischen Gott und Sie treten, unbereinigte Schuld, Lebensweisen, die einfach nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann merken Sie, wie die Distanz größer wird und dann denken Sie noch an die Tradition, Sie bestimmen das, aber Sie haben keine Gewissheit Gottes mehr. Der Prophet Hosea sagt einmal im Kapitel 4 des Hosea-Buches, es ist keine Gotteserkenntnis im Lande. Und wissen Sie, woran er das abgelesen hat, dass es keine Gotteserkenntnis im Lande gibt? An der sozialen Ungerechtigkeit, am Ehebruch, am Brechen der Gebote Gottes, an der praktischen Ungerechtigkeit, die da war. Sagen Sie, kennen Gott nicht, weil Sie so leben. Wer so lebt, kennt Gott nicht. Theoretisch feierten die Gottesdienste, waren rechtgläubig, hielten sich zum Glaubensbekenntnis und so weiter. Es ist keine Gotteserkenntnis im Lande. Gotteserkenntnis ist immer da, wo Menschen sich Christus anvertrauen, ihn als Herrn anerkennen. Ich möchte Ihnen Mut machen dazu, den Neuanfang zu wagen. Das Unerhörte an dieser Geschichte ist, an dieser Gottesgeschichte ist, dass Gott pausenlos in der Vorhand bleibt. Ich bin der Herr, dein Gott, Jahwe, dein Gott. Er bietet sich an. Er riskiert, sich anzubiedern. Wird ein Mensch, sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Mach ein weiter Weg sein, dieser Prozess, Gott besser kennenzulernen, aber jeder weite Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Und dazu geben wir jetzt die Gelegenheit, wenn Sie es möchten oder neu möchten, nach einer Zeit der Entfremdung und sagen, Gott, ich möchte dich wirklich erkennen, ich möchte deinem Willen mich anvertrauen und das erkläre ich auch deutlich und öffentlich, dann kommen Sie gleich während des Liedes, kommen Sie hier nach vorne. Stellen Sie sich mit zu mir hier vorne vor die Bühne und dann wollen wir gemeinsam nach diesem Lied laut ein Anfangsgebet sprechen, das ich Ihnen Satz für Satz vorspreche. Indem wir wirklich einen Dank für die Liebe aussprechen, mit der Gott sich uns zu erkennen gibt und uns sucht. Aber indem wir auch sagen, ich bekenne dir meine Sünde. ich will wirklich mein Leben dir öffnen und danke dir, dass ich zu dir gehören darf, du sollst der Herr sein. Gut, dass wir so viel Zeit haben in diesen Tagen, auch gründlich darüber nachzudenken. Viele Gespräche sind gelaufen. Keine Eile, okay. Ich bin dafür, dass es nicht gedrängt und nicht hektisch gemacht wird, sondern dass wir gründlich sind. Aber Sie selber werden entscheiden, wo noch Bedenkzeit ist aus Gründlichkeit und wo es anfängt, das Verschieben auf die lange Bank zu sein. Wo nichts mehr weiter geklärt wird, sondern wo nur noch verschleiert und verschoben wird und alles sich verhärtet. Das werden Sie spüren, das, wo der Punkt ist. Und im Namen von Jesus lade ich Sie sehr herzlich ein. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt Jesus, vor der Tür Ihres Lebens, und klopfe an. Wer die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und will Lebensgemeinschaft, Mahlgemeinschaft mit ihm halten. In der Gemeinschaft erkennen wir Gott. Lassen Sie sich einladen, ich bitte Sie. Wir wollen jetzt dieses Gebetslied hören. Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Er nimmt uns an, wie wir sind, ohne Voraussetzungen. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Er wird uns verwandeln in der Kraft seiner Liebe. Das Lied steht heute auf dem Liedblatt nicht dabei, hören Sie einfach, abends steht es immer auf dem Liedblatt drin. Hören Sie einfach dem Chor zu, lassen Sie sich in das Gebet mit hineinnehmen und lassen Sie sich das innerlich nahe bringen als Einladung. Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Das gilt ihm. Darum kommen wir jetzt zu ihm im Gebet. Ich werde den Satz für Satz vorsprechen und bitte Sie nach jedem Satz das lauter als Ihr persönliches Gebet zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst.
Ja. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben.
Ich habe deine Einladung gehört und öffne dir mein Leben.
Ich bekenne dir meine Sünden und ich bitte dich um Vergebung.
Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist.
Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll dir gehören.
Mein ganzes Leben soll dir gehören.
Du bist der Herr.
Du bist der Herr.
Ich will es lernen, deinen Willen zu tun.
Ich will es lernen, deinen Willen zu tun.
Danke, dass du mich angenommen hast.
Danke, dass du mich angenommen hast.
Amen.
Amen.
So spricht der Herr. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen, das gilt. So ist es. Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg Gottes Segen. Es ist ein Anfang. Wir brauchen Hilfe. Gott sei Dank müssen wir unsere Wege nicht alleine gehen. Es gibt Wegbegleitung in Gottes Familie. Ich bitte Sie sehr, nehmen Sie die an. Sie können anderen Hilfe sein und wir brauchen Ergänzung durch andere. Dafür haben wir die Möglichkeit zu sprechen, hier vorne, aber auch sonst im Hause jetzt noch. Heute Abend geht es dann im Unipark weiter. Auch da eine herzliche Einladung, auch ausdrückliche Bitte, Gäste mitzubringen. Irgendwie schaffen wir das, da immer noch einen Platz zu schaffen. Ich kann getrost mitkriegen, die Chancen bis zum Ende dieser Woche zu nutzen, dass vier Fragen in unserem Leben geklärt werden und neue Hoffnung reinkommt. Gott behüte Sie, der Friede des Herrn sei mit euch. Auf Wiedersehen.